Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Podcast. Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Ty Parker, ich bin Transformationscoach und ja, worum geht's hier auf meinem Podcast, worum geht's in diesem Podcast? Hier dreht sich alles um Persönlichkeitsentwicklung und Transformation im Großen und zwar für neurodiverse Menschen. Das heißt, im Speziellen geht es um die Themen hoch- und vielbegabte Scanner-Persönlichkeiten. Es geht um das Thema HSP, also Hochsensitivität und ADHS, ADHD und natürlich alle Side-Effects, die wir damit haben. Also wenn du neurodivers bist, dann ist das hier genau dein Podcast und wir reden über den Weg zu deinem wahren Selbst. Wie er geht, wie er vor allen Dingen nicht geht, das ist das Wichtigere, spart nämlich unfassbar viel Zeit. Und dein Gehirn ist eben etwas anders als das der neurotypischen, deswegen brauchst du auch andere Wege und Lösungen und da bist du hier genau richtig. So, let's go, wir starten gleich mal rein. Ja, herzlich willkommen und jetzt geht's weiter mit dem Thema ADHS und zwar heute ein ganz wichtiges Thema, was ich unbedingt aufgreifen wollte, es betrifft die Diagnostik. So. Also die Diagnostik, meine Ansicht dazu, was habe ich gemacht und was kannst du machen und ja, das Thema überhaupt. Okay, also ich persönlich habe mein ADHS selbst diagnostiziert und ich empfehle auch jedem, der auf das Thema ADHS aufmerksam wird und es mit sich in Verbindung bringt, sich auf jeden Fall zuzugestehen, dies auch selbst diagnostizieren zu können. Warum, möchte ich jetzt erklären. okay, also als ich damals vor einigen Jahren festgestellt habe, oh warte mal, da kommt was auf mich zu und das nennt sich ADHS und das hat auch was mit mir zu tun, da war ich sprichwörtlich wirklich erstmal eine Woche stumm. Das hat mir wirklich den Atem verschlagen. Also die Sprache verschlagen. Und das ist etwas für jemanden, für alle, die mich kennen oder ein bisschen besser kennen oder überhaupt ein bisschen kennen, ist das etwas, was sehr untypisch war und ist. Ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben eine Woche sprachlos. Aber da war ich wirklich eine Woche sprachlos. Warum? Weil ich einfach nicht begreifen konnte, dass ich etwas habe, was so offensichtlich ist, wenn man es denn auf einmal vorgehalten bekommt. Und das selber aber irgendwie fast 49 Jahre meines Lebens nicht sehen konnte. Das hat mich einfach umgehauen. Das hat mich umgehauen. Ich war überrascht, ich war enttäuscht, ich war wütend. Ich habe einen ganzen Gefühlscocktail durchgemacht, der damit abläuft, wenn man diese Diagnose bekommt, entweder gestellt bekommt oder sie selber dann eben stellen kann. So. Warum ich auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Wort für dich einlegen möchte, dich auch in Ruhe und ganz entspannt selbst zu diagnostizieren, möchte ich jetzt erläutern sozusagen, genau. Zunächst ist es so, wenn man fast 50 Jahre mit einem Verhalten durchs Leben geht, mit dem man immer wieder auf Probleme stößt, was auch zu einem großen Leid in deinem Leben geführt hat, nämlich zu Isolation, zu dem Leid des nicht so richtig sein, nicht so sein, wie alle anderen anscheinend sind, Dinge zu machen, die andere nicht machen, Dinge nicht machen zu können, die andere einfach so können. Und das geht natürlich in der Kindheit und Jugend los mit Schule und Schulsystem und Ausbildung, aber auch später im Leben, wo man dann sieht, dass andere um einen rum Dinge können, die man selber einfach nicht kann. Und wenn man sich natürlich viele Jahre und Jahrzehnte dafür natürlich auch abgestraft hat und enttäuscht war persönlich von sich, weil man ja eben gewisse Sachen nicht hinkriegt und nicht sich auch bemüht und egal wie man sich bemüht, es trotzdem nicht schafft, in einigen Bereichen besser zu werden oder es überhaupt gebacken zu kriegen, so dann ist das schon, dann macht das schon was mit den Menschen und die Anzahl an depressiven ADHS-Menschen ist ja nicht gering. Genaue Zahlen kann ich jetzt gerade nicht liefern, aber das ist auf jeden Fall etwas, was im klinischen Alltag, ich komme gleich noch auf zwei Autoren zu sprechen, auffällt. Also es ist ja nicht so oder nicht so selten, dass Menschen mit ADS natürlich auch depressive Stimmung haben und Phasen haben. Und je nachdem, wie es bei ihnen im Leben gelaufen ist oder wie gut es geklappt hat, natürlich auch noch viel schlimmere Depressionen dann erlitten haben und auch in schlimmere Phasen der Sucht oder so abgeschmiert sind. Okay, also davon mal ab. Also da ist dann so eine sprachlose Phase, die ist dann da, aber was auf jeden Fall ganz klar war bei mir, und das war sehr schnell klar, das hat auch nicht, da habe ich auch nicht lange gebraucht, ist, dass in dem Moment, wo ich diesen Eisberg ADHS verstanden habe oder gesehen habe als Grafik, ich habe da im letzten Podcast über ADHS drüber gesprochen, Podcast Nummer 4, also wenn du da nochmal reinhören willst, kannst du da auch nochmal gucken. Ja, einfach weil so viel Unbekanntes unter der Oberfläche schwimmt über ADHS. Und als ich das alles gelesen habe, da habe ich gesagt, ja, das habe ich alles. Das ist alles das. Und da wurde mir klar, plus einige andere noch ganz klare Grafiken oder Chartboards oder wie auch immer, die ich gefunden habe, wo ich drauf geguckt habe und habe gesagt, ja, okay, nachdem alles klar, habe ich ganz klar ADHS. Da brauche ich gar nicht, kann ich einfach so viele dicke Haken dran machen. Wenn das ADHS ist, dann habe ich das. Okay. Deswegen war mir persönlich die klinische Diagnostik da nicht so wichtig. Und ja, weil ich einfach weiß, was ich bin. Ich will da mal ein Beispiel geben. Ich möchte ein Beispiel geben, und zwar folgendes. Stell dir vor, ich möchte das Beispiel deswegen geben, weil man immer wieder angegangen wird, das ist normal, von Neurotypischen vor allen Dingen, dass sie dann sagen, ja, das kannst du ja gar nicht selber wissen. Woher, du musst dich ja erstmal diagnostizieren lassen, ne? Hallo? Kannst ja wohl. Und da möchte ich jetzt eben erklären, warum das nicht so ist. Warum du sehr wohl dein ADHS selbst diagnostizieren kannst. Als Beispiel stell dir eben einfach vor, oder ich möchte noch, also ich gehe noch mal einen Schritt zurück, so, warum ich so sprachlos war. Stell dir vor, du bist dein ganzes Leben lang anders, fühlst dich anders und wirst auch anders behandelt, aufgrund einer Art und Weise, die du gar nicht weißt, so. Und jetzt auf einmal bist du 45 geworden und jemand sagt zu dir, ey, ist doch klar, dass du so bist, wie du bist, weil du bist ein weißer Afrikaner. Und du sagst, hä? Wie weißer Afrikaner? Ja, du siehst zwar aus wie ein Deutscher, aber eigentlich bist du ein weißer Afrikaner. Du hast den kulturellen, die kulturellen Eigenschaften, du hast die typischen Merkmale, du hast all diese Sachen wie diese weißen Afrikaner. Und das bist du. Und dann guckst du dahin und siehst einen Stamm voller Menschen, die genauso sind wie du. Sind eben weiße Afrikaner, sind halt keine Schwarzen, sind Weiße. Gibt es ja auch Südafrika, ne, zum Beispiel. Oder Namibia. Also da gibt's Leute, die sind anders als die, mit denen du hier aufwächst, und die sind aber genauso wie du, und mit denen fühlst du dich auch sofort verbunden und darfst jetzt erstmal realisieren, ey, da gibt es ein ganzes Land, da gibt es einen ganzen Stamm, der so ist wie ich. Und das haut einem erstmal um. Das hat mich also erstmal umgehauen. So, das ist so, wie ich das beschreiben kann, ganz gut das Gefühl, als wenn dir einer sagt, ja, geh doch mal nach Amerika, das sind alle so wie du. So. Und ich habe ja schon immer gefühlt, dass ich anders bin, aber dieser ADHS-Stamm oder diese große Gruppe von Menschen mit ADHS, auf den gehörst du, da gehörst du auf einmal dazu, und das dauert auch erstmal, das zu verdauen. So, deswegen, da habe ich eine Woche gebraucht, wirklich, da habe ich wirklich eine Woche gebraucht, und dann habe ich mal so vorsichtig gegoogelt, wir hatten das alles, und dann habe ich eine ganz tolle Liste gekriegt mit Prominenten natürlich, die ADHS haben, und da war Albert Einstein dabei und Michael Jordan, und da war ich schon erstmal fein. So, gibt es natürlich auch ganz, ganz viele andere tolle, ne, also auch ganz viele tolle Leute, die ich komischerweise auch in meinem Leben lang alle toll fand, also die ich admired, wo ich so, das sind meine Vorbilder, das sind so von Stand-Up-Comedians über Wissenschaftler, über eben Lehrer oder Akademiker, über Professoren, also Leute, die ich schon immer irgendwie toll fand, die fand ich dann auch in dieser Liste. Also es war dann irgendwie sowieso ein Homecoming, aber auch dann nochmal auf eine andere Art, ne? Also dann nochmal so verstehen, so Mensch, ja klar, ich bin genauso, deswegen finde ich die ja auch toll. Also da war ja schon immer diese Anziehung da. So, also das ist schon mal das eine, dass du natürlich sehr schnell merkst und am besten dich natürlich mit dir auskennst. So, da braucht dir kein anderer sagen irgendwie, ja, wie du bist, ne? Also lass dir da bitte von niemandem deine persönliche Macht nehmen, von schon gar keinen Neurotypischen, ja? Und ein ADSler wird das auch nie tun. Also ich glaube nicht, dass ein ADSler zu dir kommt und sagt, nee, du musst erstmal zu Doktor so und so. Und der muss jetzt erstmal hier aber dich testen, ne? Also das mag bei anderen Erkrankungen so sein. Jetzt ist ADS für mich auch keine Erkrankung. Das ist schon wieder der nächste Punkt. Und ich persönlich kann mich sehr wohl einschätzen. Und als ich dann diese ganzen Tabellen, Listen oder Charts oder Boards oder auch Icons gesehen habe, also ich kann noch ein paar Beispiele bringen, werde das auch noch ein bisschen reinstellen demnächst nochmal hier wieder bei Pinterest, beziehungsweise bei Instagram. Ich habe das bei Pinterest gesucht und gefunden, ganz viel. Also gebe ich auch als Tipp, ne? Geh mal auf Pinterest, gib mal ADHD ein und dann findest du das schon und dann kannst du deine Haken da ja dran machen. So. Und ja, da, wie gesagt, möchte ich sagen, das kann man sehr gut selbst diagnostizieren. Ich war auch ein halbes Jahr in einem Gruppencoaching-Kontext in den USA unterwegs, in einer sehr großen Gruppe mit über 1000 Leuten, mit einer tollen Community, mit einer tollen, ja auch so ein Board, wo man sich getroffen hat, also online, und mit vielen dann mich ausgetauscht habe. Und viele, fast die meisten, würde ich sagen, ein Großteil war selbst diagnostiziert. Es waren aber auch viele Diagnostizierte. Aber es ist ja nachher auch kein Unterschied festzustellen. Also es gibt ja keine Qualitätsunterschiede, nur weil der eine eben selbst diagnostiziert und andere diagnostiziert ist. Auf jeden Fall, wenn du wissen möchtest, wie die klinische Diagnostik läuft, dann empfehle ich dir, ich habe eine Buchempfehlung gemacht, die wird auch hier nach diesem Podcast gleich hochgeladen. Das ist quasi auch zum Thema ADS. Zwei Bücher, die ich empfohlen habe. Und das eine ist eben ADHD 2.0 von Dr. Edward M. Hallowell und Dr. John J. Rattie. Beides auch Mediziner im klinischen Alltag, die beide auch ADS haben und vor 20 Jahren schon mal ein Buch geschrieben haben zu ADS und jetzt quasi ein aktuelles. Also ADHD 2.0. Kann ich dir empfehlen, in diesem Buch, was es auch natürlich als deutsche Version gibt, und da heißt es ADS ist kein Makel, und das ist natürlich ja so ein toller Titel. Da ist hinten ein Anhang drin, in dem eben diese Diagnostik von ADHS besprochen wird, und da siehst du, da ist abgedruckt ganz klar die in der ICD-10-Richtlinie, also für die, die es nicht wissen, ICD, das ist die International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems, ein sperriger Titel von der WHO. So, okay, das ist die Version 10. Die Version 11 gibt es schon seit 2022, aber es war noch nicht abzusehen im Jahr 2024, also 2 Jahre später, wann denn diese nationalen Besonderheiten in deutschsprachigen Ländern angepasst sind. Also da gibt es noch keine. Okay, ihr seht schon. Oder auch im DSM, das ist Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders in der 5. Version. Das ist das in den USA gebräuchlichste. Das ist von der American Psychiatric Association. Ich habe das mal in anderen Bereichen nochmal mich mit auseinandergesetzt. Das ist sozusagen das Arbeitshandbuch für Therapeuten und Psychologen in den USA. Im DSM-5 und eben diesen ICD-10, da wurde eben mal festgelegt, okay, wie wird das denn diagnostiziert? Und das steht auch alles in diesem Buch. Das heißt, das kannst du dir einfach angucken, durchlesen und dann kannst du gucken, ob du diese Kriterien erfüllst. Was anderes läuft in der Klinik auch nicht. So, da wird dann eben Auffälligkeiten müssen dies und das sein, ne, und so oft und dann. Genau, Unaufmerksamkeit muss so und so oft bestehen und in mehreren Bereichen, also jetzt nicht nur in der Schule, sondern eben auch in privaten und hier und da. Und Hyperaktivität wird abgefragt und das ist gar nicht so viel Impulsivität. Also diese drei großen Bereiche werden abgefragt. Und das DSM-5 hat dann noch so ein paar andere Unterschiede als das ICD, aber im Großen und Ganzen kannst du dann mal gucken, wie die Diagnostik läuft. Und dann im Erwachsenenalter ist es auch nochmal aufgeschrieben. Das heißt, wenn du dir dieses Buch besorgst, da hast du hinten im Anhang eben das auch drin, was in der Klinik auch läuft. So. Dann bist du auch safe, dann kannst du da deine Haken machen und dann kannst du sagen, okay, ich habe es diagnostiziert, auch nach den ICD-10 Standards. Ja, sollte in der Klinik auch nicht anders laufen. Ich meine, natürlich, geh in eine Klinik und lass dich da auch meinetwegen testen. Ich persönlich habe es nicht gebraucht aus zwei verschiedenen Gründen. Die möchte ich hier auch anführen. Erstens, ich möchte keine Medikamente. Ich lehne das ab. Ich habe für mich entschieden, in meinem Alter, in meiner Sache, in meiner Lebensphase, wo ich hier gerade bin und mit meiner Thematik, die ich habe, das nicht zu nehmen. Dazu mache ich auch einen Podcast, das ist ganz wichtig. Ich hatte schon mal einen aufgenommen, ich werde nochmal neu aufnehmen, der kommt jetzt auch die Tage, weil ich das da mal erkläre und darlege, warum ich das nicht mache. Und da habe ich gute Gründe für und die führe ich da auf. Das ist dir natürlich freigestellt. Aber in der Klinik wirst du natürlich dann als nächstes nach der Diagnostik natürlich aufgeklärt über die Medikamente und die Möglichkeiten. Und da möchte ich einfach sagen, richte dich eben darauf ein, dass ein Mediziner, aber da möchte ich nicht für alle sprechen, da muss man eben wieder gucken, wo du hingehst, aber dass ein Mediziner natürlich den Mediziner in sich hat. Das heißt, der sieht das Ganze als Erkrankung. Es heißt ja auch, die ICD ist ja auch eine, ist schon im Wort, ist ja schon von Diseases, also von Disorders und sowas und mentalen Störungen und sowas und Krankheiten wird ja gesprochen. Also so ein bisschen, du wirst dann schon in die kranke Ecke so ein bisschen gestellt. Davon geh mal aus. Wenn das anders ist, prove me wrong, bitte, schreibt mir ganz viel, schreibt mir alle, wenn ihr alle ganz andere Erfahrungen macht, dann werde ich das sofort revidieren. Aber alles, was ich mitbekommen habe, ist das halt so. Und das ist ja auch natürlich, das ist ja das natürliche Habitat der Mediziner. Also es ist ja logisch, dass da natürlich auch die medizinische Lösung für diese Krankheit, in Anführungsstrichen beides bitte, also meiner Meinung nach in Anführungsstrichen, wird dann natürlich auch die entsprechende eben Lösung präsentiert, was halt natürlich Medikamente sind. So. Oft, viel zu oft. So, nicht immer, aber viel zu oft. Vielleicht ist es im Jahr 2025 auch ganz anders. Vielleicht hast du auch einen jungen Arzt oder Diagnostiker, an dem du gegenüber sitzt und der sagt, nö, ich habe das A selber und B bin ich auch nicht so für Medikamente und es geht ganz anders. Dann möchte ich das sofort revidieren. Meine Erfahrungen waren andere. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Aber ich für mich brauche es nicht mehr, dass mir ein Mediziner etwas da in dem Feld jetzt über mich noch sagt. Und wenn ich denn Medikamente haben möchte, würde mein Weg natürlich dahin gehen. Und dann brauchst du ja eh diese klinische Diagnostik. So, also diese Möglichkeiten hast du. Du kannst das selber diagnostizieren, habe ich auch, machen viele. Und lass dir bitte nicht von neurotypischen Menschen, die kein ADS haben, selber nicht haben und sich damit auch nicht auskennen, irgendwie dann einreden, du könntest das nicht selber diagnostizieren, das kannst du sehr gut. Denn du weißt, wenn du das da liest, dann siehst du, okay, oh mein Gott, da steht mein Leben. Das bin ich mein ganzes Leben. Das erklärt auch die ganzen Abfucks und das erklärt auch alles. Das ist keine Ausrede. Wir können es nicht hernehmen und sagen, ha, siehst du, Pech, ich wusste schon immer. Also abgefuckt bleibt abgefuckt. Also das, was negativ ist, ist negativ. Aber auch das, was positiv ist, ist positiv. Und damit wollen wir uns ja auseinandersetzen hier. Ich beschäftige mich hier natürlich nur der Ordnung halber auch mit diesen ganzen negativen Abfucker-Sachen, weil die uns natürlich auch wirklich nerven. Aber das viel Schönere wird ja dann kommen im zweiten Teil. Und die Hauptarbeit, die ich eigentlich reinstecken möchte, ist eben klarzumachen und zu zeigen, Alter, ihr habt Mega-Powers, ihr habt positive Sachen von ADS, die andere nicht haben. Ich sage nicht, dass es Superpowers sind, vielleicht sind es Superpowers, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber es sind absolut harte Facts, die für uns sprechen. Solange wir das irgendwann irgendwie in geregelte Bahn geregelt kriegen. Also, dass die Abfucker das nicht wieder auffressen. Ne? Das ist halt so eine, das ist so ein bisschen so eine Plus-Minus-Rechnung. Wir wollen das Positive stärken und das Negative ein bisschen abmildern. Das ist das Ziel hier von meiner Arbeit oder das ist das Ziel im Coaching. Das ist aber auch das Ziel, wenn du mit ADS umgehen willst, eben zu sagen, okay, die negativen Sachen, die muss ich ein bisschen runterdrehen und die positiven, ja, die kann ich jetzt einmal ein bisschen bestärken und dann durch einen anderen Selbstwert und wird es ja eh passieren. So. Der Vollständigkeit halber muss ich aber hier auch noch eine Sache erzählen, die es gibt. Die haben die sehr gut beschrieben, die Dr. Hallowell und Ratty in diesem Buch ADHD 2.0 oder eben ADS ist kein Makel auf Deutsch. Und zwar gibt es natürlich ein Syndrom mittlerweile, das nennt sich VAST. Das ist das Variable Attention Stimulus Trait. Zu Deutsch kann man das so übersetzen wie unüberschaubar. Das geht darum, dass moderne Menschen heute aufgrund der Technologie, die wir haben, nämlich Smartphones und ständiges Internet, dazu neigen, sehr, sehr, sehr kurze Aufmerksamkeitsspannen nur noch zu haben und sehr abgelenkt zu sein und sehr antisoziale Gewohnheiten zu entwickeln. Dieses Syndrom verbreitet sich weltweit stark. Und das kennen wir auch und wir sehen auch Menschen, gerade Generation Z, bei uns Gen Xern sehe ich es noch nicht so. Nicht so stark, bei den Millennials auch nicht so, weil die auch noch eine ganze Zeit lang mit so einem langsamen Internet und so groß geworden ist. Seit 2008 haben wir diese Handys. So. Da ging es eigentlich richtig los. Und dieses West kommt eben auch in der Klinik vor. Und da kann natürlich, wenn jetzt jemand jung ist und sagt, ja, ich habe erst ganz klar, hier, guck mal, ich kann mich auch überhaupt nicht konzentrieren. Da muss man eben sehr genau hingucken. Das will ich jetzt nur mal erwähnen, weil das wirklich natürlich in der Diagnostik, in den Betreuungen und so auffällt. Da muss man gucken auf das Alter und da muss man auch gucken, okay, setze ich mich mal mit West auseinander, was sind denn da so die typischen Merkmale von, also so Beispiel, ne, eben diese Social-Media-Abhängigkeit, diese Internet-Smartphone-Geschichte, diese ganze Verdrahtung des Gehirns, dass man überhaupt immer auf dem Laufenden sein will, muss und gar nicht anders kann, als alle 12 Sekunden, 8 Sekunden das Handy in der Hand zu nehmen, um irgendwo ein Like zu liken oder ein Herz zu senden oder ein Foto zu posten oder also das kann man sehr gut beobachten, wenn man sich mal in einen Café setzt und am Nachbartisch kommt dann so eine ganze Gruppe Gen Z, am besten noch unter 20, also so noch ganz frische, dann, wenn man das beobachtet, wie was da abläuft am Tisch mit diesen Smartphones und mit persönlicher Interaktion, das ist erschreckend. Also es hat überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was ich so kenne aus dem sozialen Leben und das ist wirklich eine starke Abhängigkeit von diesen vor allen Dingen Social-Media-Geschichten, TikTok, Snapchat, tralala, Insta, also man sieht das wirklich, da sieht man wirklich auch krasse andere Verhalten so und das hat aber nichts mit ADHS zu tun, das will ich nur mal benennen, so, dass wir das mal einfach der Vollständigkeit halber erwähnt haben. So, also West ist eine Sache, die gibt es, da muss man eben genau hingucken, aber ADHS ist so gut beschrieben und ADHS ist ja auch nicht neu. So, das DSM, dieses amerikanische Diagnostik-Manual, das gibt's schon lange. Die Krankheit ist seit 1902 beschrieben, die wurde mehrfach der Name geändert. Und wie gesagt, das ist halt das Arbeitshandbuch der Therapeuten und Psychologen gewählt. Die machen allerdings einen ganz großen Fehler, einen kleinen oder einen Fauxpas in diesem DSM. Und zwar nennen die äußere Beobachtung als Symptom. Und nicht als die emotionale Erfahrung des Patienten, was eigentlich ein Symptom ist. Das ist gar nicht so unwichtig, weil ein Symptom eben eigentlich was anderes ist. Das Symptom ist eine emotionale Erfahrung des Patienten und das alles andere ist eine Beobachtung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe Kopfschmerzen, dann ist das ein Symptom. Das kann der Arzt von außen ja nicht sehen. Aber wenn er mit seinem Stethoskop mein Herz abhört und hört dann ein komisches Geräusch, dann ist es ein Anzeichen. Da kann er irgendwie dann weiter gucken, ne, in seiner Diagnostik und kann sagen, oh Mensch, hier, das sollten wir mal röntgen oder so. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Husten zum Beispiel ist beides. Ne? Das kann der Arzt sehen, das kann ich empfinden, das ist beides. Aber und das, was wir wissen müssen, ist, wenn wir mit ADS umgehen jetzt und auch nach der Diagnostik, das DSM ist die Sprache der Anzeichen. Und das ist die Sprache der konventionellen Medizin. Was sie nicht kann und was wir aber brauchen bei ADHS, die Mediziner sprechen nicht die Sprache des Herzens. Die sind damit nicht vertraut. Und das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was der große Unterschied ist zwischen Medizin und der eigentlichen Arbeit und der eigentliche Umgang mit ADHS. So, das sind zwei große Unterschiede. Und da sind dann Psychologen und Psychiater sind ja nochmal eine Sondergruppe, die sind da übrigens mit vertraut mit der Sprache des Herzens, das ist ja ihr Bereich. Also deswegen ist auch bei mir von Anfang an auch schon so eine Stimmung gegen diese Diagnostik, diese klinische Diagnostik gewesen. Aber gut, ich bin im Jahr 2025 und wenn jetzt hier ein toller Diagnostikarzt ist, ich will das überhaupt nicht absprechen, dass es die nicht gibt, dass da ganz tolle Leute unterwegs sind und ganz tolle Arbeit machen. Ich werde mich bestimmt in den nächsten Jahren damit noch auseinandersetzen und da auch hoffentlich mit Menschen sprechen, um mir ein besseres Bild zu machen und dann dazu natürlich auch Podcasts machen. So. Aber ich wollte nur sagen, also wenn du dich jetzt selbst diagnostizierst, du bist damit in sehr gutem Umfeld, das ist völlig in Ordnung und wenn du nicht sofort Medikamente brauchst oder möchtest, was ja sein kann. Ich bin nicht per se dagegen. Ich will das gar nicht sagen. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Ich habe nur eine sehr kritische Auffassung dazu. Deswegen kommt ja auch ein eigener Podcast dazu. Aber wenn du dann natürlich Bedarf hast, weil du in einer Lebensphase bist, wo du jetzt schnelle Abhilfe brauchst oder auch eine starke Hilfe brauchst, um klarzukommen und deswegen auch Medikamente für dich interessant werden, dann gehst du natürlich den diagnostischen Weg dann durch die Klinik oder durch einen Arzt oder Psychiater, genau. Ja, gut, der Psychiater ist ja auch wieder der falsche, also Psychologe, ne? So. Psychiater beschäftigen sich nur mit der Krankheit des Gehirns. Und da ist auch übrigens witzig, dass das ADHS da auch so ein Zwischending ist, ne? Also so, aber da kommen wir noch in anderen Folgen zu, wo es um diese ganzen Missverständnisse um ADHS geht und wie das meiner Meinung nach alles obwohl es schon anders beschrieben ist, immer noch falsch kommuniziert wird. Aber da haben wir jetzt ganz viel Zeit für in den nächsten Podcast, uns darüber zu unterhalten. Auf jeden Fall kann ich dir meine Buchempfehlung sehr ans Herz legen, wo ich dann nämlich auch das Buch Scattered Minds von Dr. Gabor Maté bespreche, was so mein Ansatz ist der Heilung und auch mein Lebensweg mit ADHS, der ist nach Dr. Gabor Maté, nach diesem Buch Scattered Minds, auf Deutsch Unruhe im Kopf, das gibt's auch auf Deutsch. Ich habe da eine Buchbesprechung zugemacht, die kannst du dir bitte anhören, wenn du Lust hast, und dann weißt du auch, was du da kriegst in den Büchern. Beides absolut fürs Jahr 2025 absolut empfehlenswerte Bücher. Genau. Ja, und wenn du dann deine Diagnostik durch hast, dann kannst du letzten Endes anfangen weiterzugehen und dann freue ich mich einfach, wenn ich dir helfen kann hier mit meinen Inhalten, denn da ist noch ganz viel im Unklaren hier und da möchte ich Klarheit reinbringen und einfach teilen, wo so der Stand aktuell ist und freue mich dann, wenn du natürlich wieder reinhörst. Ja, freue mich dann von dir zu sehen und jetzt für heute würde ich sagen, reicht es erstmal, also bleib munter, ne? Bleib gesund, bleib munter, alles wird gut. ADHS ist kein Makel. So, jetzt fasse ich den Titel mal auf und sage, das kriegen wir schon hin. So, alles gut, macht's gut, bis dann, euer Tai. Ja, und das war's für heute. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich unfassbar über ein Like. Ich freue mich auch noch riesig, wenn du den Kanal abonnierst und weiterhin dabei bist. Wenn dich der Inhalt interessiert hat, wenn du es toll fandest, dann gerne auch teilen. Freue ich mich total. Wenn du was über mich und mein Coaching wissen willst, auf meiner Seite www.tyronparker.de und du kannst mir natürlich auch auf Instagram folgen, tyron_thecoach. Ja, und dann freue ich mich einfach aufs nächste Mal. Danke, dass du da warst und bleib gesund und macht's gut. Euer Tai.